Wir lesen aus 3. Mose 23, die Verse 33 oder 34 bis 44. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn 7 Tage lang. Am 1. Tage soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keine Arbeit sollt ihr tun. Das sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, um dem Herrn Feueropfer darzubringen. Brandopfer, Speiseopfer, Schlachtopfer und Trankopfer. Ein jedes an seinem Tage, abgesehen von den Sabbaten des Herrn und euren anderen Gaben und Gelübden und freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten 7 Tage lang. Am 1. Tag ist Ruhetag und am 8. Tag ist auch Ruhetag. Ihr sollt am 1. Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedeln und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose tat den Israeliten die Feste des Herrn kund. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Ordnungen. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir in und durch deine Liebe leben dürfen. Danke, dass wir dir so wichtig sind, dass du von Anbeginn deiner Schöpfung bis heute dich uns zuwendest. Herr, wir leben heute in immer größer werdender Unordnung und die Welt entfernt sich von dir. Lehre du uns, dass unser Blick auf dein Licht, deine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, deine Herrlichkeit und Allmacht gerichtet ist. Schenke du jeden Tag neu deinen Frieden in unser Herz, der größer ist als unser Verstand, und erhalte deine Gemeinde in Einheit. Amen.
Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal in Israel war während des sogenannten Sukkot-Festes, also dieses Laubhüttenfestes. Gibt es jemanden, der das mal live erlebt hat? Ja, da hinten gibt es 2, wunderbar. 3. Michael, du auch, wusste ich gar nicht. Ja, ach nee, ist er, ihr seht euch nur so ähnlich, ist gar nicht der Michael, ist ein anderer Michael, der nicht Michael heißt, ne? Okay, ja, um Sukkot, Laubhüttenfest, soll es heute gehen. Und ich weiß nicht, wie viele Predigten Sie über diesen Text schon gehört haben. Wahrscheinlich nicht viele, vielleicht auch noch gar keine. Und mal ehrlich gesagt, die Versuchung, also bei der Passage geht's noch, aber die andere Passage in der Tora, die dieses Fest, das Sukkot-Fest, das Laubhüttenfest genauer beschreibt, wo dann die ganzen Opfer dargestellt werden und am nächsten Tag der Fürst und das und das und das und das und das, da ist die Versuchung schon zu groß zu denken, warum steht denn das alles in der Bibel? Aber es sind tiefe, tiefe, tiefe Geheimnisse. Das Bilderbuch des Neuen Testaments entfaltet die göttlichen Offenbarungswahrheiten in einer für den normalen Menschen, für den natürlichen Menschen verborgenen Sprachen in Details, die wir uns noch gar nicht in der Tiefe vorstellen können, die wir nicht mal richtig erahnen können. Ich habe ja immer eigentlich Physik studieren wollen. Vielleicht hat der Herr das auch verhindert, weiß ich nicht. Jedenfalls, mich hat schon immer die Welt der Elementarteilchen, also die Welt des Kleinsten fasziniert und die Welt des Größten, Astronomie. Und gerade dieser Tage habe ich mir noch mal ein paar Vorträge angetan von Karl Friedrich von Weizsäcker über die Quantenmechanik. Und danach haben Professoren diskutiert. Ich habe nur gedacht, Mensch Herr, bin ich froh, dass du dich einfacher ausdrückst als die Jungs da, die Herren da, also mit Begrifflichkeiten um sich geworfen. Aber so viel habe ich auch gewusst und verstanden. In der kleinsten Welt, da gibt es eine gewisse Unschärfe, eine Unbestimmtheit. Man kann die Dinge nicht so festmachen. Es gibt nur Aufenthaltsräume, Wahrscheinlichkeiten. Es ist ein Übergang fast in eine göttliche Welt. Und im Großen, wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Bilder anschauen, des Nachfolgerteleskops von Hubble, James Webb haben Sie es, glaube ich, genannt, das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar von den Hunderten Milliarden Sternen und Galaxien und ich weiß gar nicht, was ist da alles, ob das immer genauso ist, wie wir das heute glauben, aber ist doch, wie groß ist unser Gott und wie lenkt und leitet er alles bis hinein in die Elementarteilchen, in die Atome. Und dieser Gott hat sein Wort als Offenbarung gegeben und ist ein Wunder, denn Gott, der drückt tiefste, herrlichste Wahrheiten aus, dass sie ein Kind verstehen kann, aber so tief, dass sie der Gelehrteste aller Gelehrten letztlich nicht ausschöpfen kann. Und so ist es auch mit den Festen Israels. Die Feste Israels sind eine Pädagogik Gottes. Gott sagt, er durchlauft bestimmte Jahreszyklen immer wieder neu, mit bestimmten von mir gegebenen Ordnungen, Zeiten und Rhythmen und Dingen, die dazu geschehen haben. Und es geht dann so ins Blut über beim jüdischen Volk, dass wenn nachher die Erfüllungsebene in Christus kommt, ein ganz anderes Verständnis da ist. Mit anderen Worten, so ist der göttliche Plan, Heilsplan, der göttliche Bauplan der Welt, nicht nur in der Tora im Allgemeinen, den fünf Büchern Mose und überhaupt im Tanach, dem Alten Testament festgelegt, sondern insbesondere auch in der Festordnung Israel. Und jetzt sind wir beim letzten Vortrag, manche mögen sagen zum Glück. Die einen oder anderen haben gesagt, ja, auch mit den Festen, da tue ich mir aber schwer. Aber es ist doch einfach schon mal faszinierend zu sehen, dass Gott so viel Dinge ordnet. Also wenn ich gerade vorher von der Physik angefangen habe, was für ein Geheimnis ist Raum? Was ist Raum? Was ist Zeit? Also der normale Mensch denkt, naja, was ist Raum, was ist Zeit? Wenn ich in den Raum reingehe, bin ich drin. Ne? Aber so vom Grundverständnis her. Und Gott schenkt und gibt von Anfang an Raum und Zeit. Und in diesem kontinuierlichen Ablauf der Zeit, wobei die offensichtlich auch unterschiedlich schnell ablaufen kann, laienhaft gesagt, da gibt er auch Rhythmen. Und aus diesen Rhythmen kommen wir nicht raus. Darüber haben wir uns ausführlich am Anfang beschäftigt. Es gibt Lebensrhythmen. Man wird jung geboren und stirbt alt. Das ist der Normalfall. Ja? Dazwischen durchläuft man Zyklen, auch biologische Zyklen, physiologische, psychologische Zyklen. Ein bisschen unterschiedlich. Es gibt das Jahr, es gibt die Woche. Es gibt bestimmte Festordnungen, es gibt Rhythmen, wo Gott sagt, du sollst jetzt nichts arbeiten. Immer manchen fällt es nicht schwer, aber dem Schwaben schon und dem Badner. Nichts arbeiten. Und irgendwie im Zeitalter der modernen Informationstechnologie ist es noch viel schwieriger, das mit dem zur Ruhe kommen vor Gott. Das ist wirklich eine Herausforderung. Also da haben wir schon mal so was ganz Grundsätzliches, aber dann haben wir auch die einzelnen Feste, vor allem an 3. Mose 23 entlanggehend uns angeschaut. Und da finden wir diese sieben Feste, wobei man genau genommen sagen muss, der Schabbat, der wird ja vorab erwähnt bei diesen Festen. Und da haben wir gesagt, naja, der kann erwähnt sein, deswegen, weil es heißt, die Schabbatordnung läuft immer und gilt immer. Was ist eigentlich Schabbat? Schabbat heißt Gemeinschaft mit Gott zur Ruhe kommen, aufhören, Gott wirken lassen, die Nähe Gottes, die Gemeinschaft von Gott her mit der Familie, mit den Geschwistern suchen. Das ist ein Geschenk. Und der Sabbat wird wie eine Königin begrüßen. Und da haben wir die einzelnen Feste. Ich will jetzt nicht nochmal alles durchgehen, sonst müsste ich ja über 10 Vorträge wiederholen. Aber wir haben gesehen, diese Feste spiegeln eine prophetische Erfüllungsschiene wider. Und wir wollten ja die Feste und haben die Feste auch vor allem mit der prophetischen Erfüllungsebene uns angeschaut. Und da haben wir die Frühlingsfeste. Das sind also die Feste Pesach, Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlingsfrucht und Shavuot, wir sagen Pfingsten, das Wochenfest. Und die sind alle schon erfüllt. Die haben alle zu tun mit dem ersten Kommen Jesu, das Passalam Christus, das gestellt wurde, die Auferstehung, das Fest des Erstlings, die Auferstehung Jesu, genau an dem Tag, an dem dieses Fest gefeiert wurde. Der Erstling ist auferstanden. Und dann haben wir 40 Tage dazwischen und dann nochmal 50 Tage, also 40 plus 10. Und dann kommt das Fest der Erstlinge, Shavuot, die Ausgießung des Geistes auf die Gemeinde. Die Gemeinde entsteht, das sind wir. Das ist alles Vergangenheit, das ist schon, naja, es geschieht ja immer noch, wenn meinetwegen durch die Mithilfe von MAF Menschen irgendwo zum Glauben kommen, dann empfangen sie ja heute noch den Geist Gottes, also haben ihr persönliches Pfingsten, wenn ich das mal so sagen darf, dann erlebt. Aber historisch gesehen war Pfingsten im Jahr 32 oder 31, 50 Tage nach der Auferstehung des Erstlings haben die Erstlinge ihren Geist bekommen. Und Paulus nimmt es auch genauso als Vorbild, bis hinein in die Fachbegriffe der Septuaginta greift er diese Bezeichnung der Feste auf, um die Heilsordnung Israels und der Gemeinde deutlich zu machen. Also die Frühlingsfeste haben es mit dem ersten Kommen zu tun. Und wie gesagt, das ist im Judentum, soweit sie sich an die Bibel gehalten haben, so eingegangen, dass die einen ganz anderen Zugang haben. Das gilt übrigens auch für die Opfergesetze, für die Ordnungen der Kleider und anderer Dinge. Das, wenn die mal zum Glauben kommen, ich höre relativ viel Vorträge auch aus dem Judentum, da können wir einpacken. Ich denke immer, ja, da fehlt ja nur noch, dass sie wissen, dass Jesus der Messias ist, dass die Erfüllung da ist in ihm. Und dann macht es bei denen klack, 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 klack. Das habe ich neulich von einem Rabbiner gehört. Sie glauben, die Tage des Messias sind dicht herbeigekommen. Da war ich mal gespannt auf die Begründung. Und die Begründung war, und da musste ich gleich an Matthäus 24 und andere Stellen denken und die Timotheusbriefe, dass es eine Zeit sein wird, wo, ich sage es mit meinen Worten, die Gottlosigkeit so groß sein wird und dann interessanterweise, dass zum Beispiel der Ungehorsam der jüngeren Generation gegenüber der älteren Generation unaussprechlich ist. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich dachte, was für ein Treffer. Hat ja Neues Testament auch gelesen. Den Eltern ungehorsam, sagt der Apostel Paulus. Die haben noch andere Dinge. Also jedenfalls dieser Rabbiner Lubavitcher Prägung, der sagt, der Messias ist nahe herbeigekommen. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Das sagen wir auch, wenn wir die Bibel betrachten und die Endzeitkennzeichen, die unser Herr in Matthäus 24 nennt. Nun, die Herbstfeste, mit denen haben wir uns ja zuletzt beschäftigt, das sind ja die Feste, die dann im kalendarischen Herbst, September, Oktober gefeiert wird. Das waren also die Frühlingsfeste. Und das sind jetzt die drei Herbstfeste. Und da haben wir schon mal Rosh Hashanah, wir haben den Tag des Posaunenblasens, Shofar, vielleicht die Entrückung sein wird an so einem Tag. Aber es ist ein Tag des Aufbruches und es ist der Beginn einer Bußzeit. Und dann die Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, am 10. Tag des 7. Monats. Also diese drei Herbstfeste finden alle im gleichen jüdischen Monat Tischri statt. Ja? Am 10. Tag ist eine große Festversammlung, hier haben wir es, 10. Tischri. Da steht in Israel alles still. Das ist der höchste aller Feiertage, das Herz aller Schabbate. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, genau in der Zeit haben die gemeinerweise 1973 Israel überfallen. Da lag natürlich bei diesen ägyptischen und anderen Armeen das Kalkül dahinter, die sind jetzt alle im Festmodus und schlafen, was ja auch ein Stück weit stimmte, weil Golda Meir die Warnungen nicht so richtig ernst genommen hat. Und da kam es fast zum Untergang Israels. Yom Kippur. Und Yom Kippur ist auch der Tag des Bedeckens, der Versöhnung, der Sündenvergebung, der Gnade Gottes. Aber nicht einfach nur so nach dem Motto, komm, schwamm drüber, sondern es geht so, das Schofarhorn lässt dich bis ins Mark erschüttern. So wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Und dann kommen 10 Tage der Beugung, der Buße, 10 Tage der Zerknirschtheit. Und dann nimmt Gott die Sünden weg. Jetzt im alten Bund, Yom Kippur, am 10. Tischri, da konnte ja, Sie wissen ja, wir haben über den Azazel gesprochen und über den anderen Ziegenbock, da konnte ja die Sünde nur bedeckt werden. Weggenommen hat sie dann später erst das Lamm und der wahre Bock, Sündenbock, Jesus Christus. Okay. Und jetzt, nach dem 10. Tischri, kommt sozusagen das letzte Fest, über das wir uns heute Abend ein paar Gedanken machen wollen. Eigentlich sind es mehrere Feste, aber wir werden das gleich noch genauer betrachten. Sukkot, das Laubhüttenfest, das Fest der Freude. Ihr sollt euch freuen. Ja, kann man denn Freude befehlen? Im Fasching und im Karneval, da muss man sich erst ein paar, also wir hoffentlich nicht, aber sagen wir mal, wenn man da fröhlich sein will, und das verstehe ich ja, warum, wer will schon traurig sein? Der Mensch will leben. Also da mache ich Ihnen jetzt mal gar keinen Vorwurf, aber weil Sie das Leben nicht kennen, müssen Sie halt nachhelfen. Und da muss man sich ein paar Bier oder sonst was hinter die Binde kippen, um fröhlich sein zu können. Das ist eigentlich traurig, dass man erst dann richtig gelöst und Spaß haben kann, wenn man nicht mehr ganz nüchtern ist. Aber kann man denn Freude befehlen? Ja gut, mancher Großvater, dem die Spannungen beim 80-jährigen Familienjubiläum, also bei seinem 80-jährigen Geburtstag innerhalb des Familienkreises zu groß sein, sagt, jetzt freut euch doch auch mal, ja. Aber das ist schon fast ein verzweifelter Aufruf. Ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt von dem späteren Theologieprofessor, der in der Bibelkunde beinahe durchgefallen wäre, weil er bei der Frage über den Philipperbrief, was er denn dazu sagen könnte, sagte, naja, der Philipperbrief, der hat als wesentliche Passage auch, freut euch, sagt der prüfende Professor. Also damals war der zu prüfende ja noch Student und der später selber Professor. Und dann sagte der prüfende Professor nochmal, ja, und was können Sie denn noch über den Philipperbrief sagen? Naja, und wiederum sage ich euch, freut euch. Stimmt, Volltreffer. Freut euch. Jetzt verrate ich immer was von mir. Vor ein paar Tagen war ich ziemlich down. Und dann habe ich mir selber gesagt, das ist eigentlich eine Unverschämtheit Gott gegenüber. Ich habe ein Bett, ich habe was zu essen, ich bin nicht schwer krank. Also mir fielen so viele Dinge ein. Nun freu dich mal, ich hab die Zukunft, ich habe die Ewigkeit, ich habe Jesus im Herzen. Es ist eine Frechheit Gott gegenüber, traurig zu sein. Also das ist mir da so richtig klar geworden. Und ich will mich freuen. Und schauen Sie mal in den Psalmen, wir haben schon darüber gesprochen, das Gebet im jüdischen Kontext auch das Zwiegespräch vor Gott mit der eigenen Seele ist. Und wie oft es da heißt, harre meine Seele, sei stille, freue dich, der Herr. Also mit dem Blick auf den Herrn kommt eine neue Perspektive in unser Leben und dann dürfen wir uns auch freuen. Das geht sogar in schwierigen Situationen. Ich habe es noch nicht erlebt, naja, oder so nur noch so ganz anfänglich. Aber wenn dir alle Fälle davon schwimmen, sagen wir mal, Situation in einem Gefangenenlager, alles ist dir genommen und vielleicht Folter und der nahe Tod vor deinen Augen stehen, das ist ja grausig, aber es ist auch, bitte, es ist auch schön, es gibt nur noch eins, Jesus, und an den halte ich. Verstehen Sie den Gedankengang? Ich hatte immer mit der Stelle und habe immer das Problem mit der Stelle bei Petrus, der sagt, wer leidet, hört auf zu sündigen. Das finde ich ein bisschen immer traurig. Aber ich muss ihm sagen, Mensch, Petrus, du hast recht. Stimmt ja, ist ja auch Gottes Wort. Du hast recht. Das macht der Herr nicht, um uns zu quälen, sondern uns zu fokussieren. Wenn es mir zu gut geht, leidet meistens das geistliche Leben. Stimmt's? Ja, Sie können nicht sagen, ob das bei mir so ist, aber Sie können sagen, ob es bei Ihnen so ist. Und es ist natürlich, gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Bruder, den Gott wirklich aus der Patsche jetzt geholfen hat. Und ja, so wie der Mensch halt ist, wenn man Oberwasser bekommt, dann vergisst man schnell wieder und dann fängt man wieder an, fünfe Grade sein zu lassen und so. Und da habe ich gesagt, Mensch, also das ist doch jetzt, das wollen wir doch nicht, das ist doch eine Verunehrung Gottes. Und dieser Aspekt wird mir immer größer. Es geht gar nicht um Moral oder im Sinn, sondern es tut meinem Herrn weh. Und mich schmerzt es, dass es ihm weh tut. Ich möchte ihn nicht verdunkeln. Ich möchte nicht dazu beitragen, dass sein Name verunehrt wird. Das ist mir viel wichtiger, wie dass es um Sündenvergebung geht. Versteht ihr? Ich möchte nicht, dass Gott verdunkelt wird. Ich möchte nicht, dass sein Name verunehrt wird. Leider geschieht es doch immer wieder, aber wir wissen ja dann, wie der Weg geht. Und das hat eben auch mit Beugung zu tun. Also Sukkot, dieses Laubhüttenfest, das so, wo die Leute in Laubhütten wohnen. Sukkot heißt Hütte. Und da ist eigentlich, die bauen sie dann so. Es ist, wie gesagt, das Fest nach den beiden großen Bußfesten und der Bußzeit, Rosh Hashanah, Yom Kippur und Teshuva, so nennt man diese Bußzeit, kommt dann dieses Freudenfest. Dem Volk Gottes ist Versöhnung zuteil geworden. Gott hat wieder reiche Gnade geschenkt. Freude und Dank ist die richtige Antwort. Und Sukkot erinnert auch an Gottes Versorgung während der Wüstenwanderung. Da wohnte Israel ja auch in Hütten. Und im gewissen Sinn sind wir alle in der Hütte. Es gibt ja im Neuen Testament die Stelle, dass wenn diese meine Hütte abgerissen wird, das ist der Leib. Wir sind auf dem Weg ins himmlische Kanaan und wir sind jetzt in der Lebenswüste, wo man eigentlich überleben kann. Alles vermint, alle Luft verschmutzt geistlich. Es ist ein Land, eine Wüste, eine Lebenswüste, wo man nicht überleben kann. Aber der Herr bringt uns in den Hütten durch. Und wir dürfen in dieser Hütte Freude und Dank haben. Haben Sie schon mal in Ihrer Hütte gedankt? Ich meine nicht in Ihrem Einfamilienhaus, sondern in Ihrer Leibeshütte. Paulus sagt es so, verherrlicht daher den Herrn auf jeden Fall in eurem sterblichen Leib. Offensichtlich kann man hier eine Verherrlichung Gottes geben, die man später, wenn man ihn sieht, so nicht mehr geben kann, jedenfalls nicht in der Form. Also Pädagogik Gottes, jetzt, also das Wohnen in Hütten, da werden die Mahlzeiten genommen, mit Blumen geschmückt, dann gibt es so einen Feststrauß, der wird in alle Richtungen geschwungen, den Lulav mit Palmen, Myrten und Weidenzweigen, da ist auch noch Etrog, Zitrusfrucht dabei und dieses Schlagen oder dieses Schwingen in alle Richtungen heißt, alles lebt von der Erde, die Gott gemacht hat und von seinem Segen. Und dann gibt es noch das Schlagen, das Hosanna-Schlagen, haben Sie das schon mal gehört? Wo ist unser falscher Michael? Haben auch erlebt Hosanna-Schlagen? Nee, Hosanna-Schlagen ist, wenn man am Schluss dann diesen Strauß so heftig schläft, dass alles wegfällt. Es soll aller Zorn, alle Plagen sollen von Israel weggenommen werden, dass Gott wirklich alles wegnimmt. Also ist Hosanna Rabba, man kann doch immer noch was dazulernen, gell? Okay, und jetzt ist aber interessant, jetzt gibt's da aber plötzlich einen achten Tag, Shemini Azaret, das heißt eigentlich der achte der heiligen, der achte der Versammlung. Jetzt mal unter uns katholischen Ordensschwestern, wie viele Tage hat die Woche? 7. Gibt's in der Bibel einen achten Tag? Gibt's eigentlich in dieser Schöpfung nicht. Und der Shemini Azaret ist der Hinweis auf die kommende Welt, auf eine neue Schöpfung. Manche sagen, es beginnt ein neuer Rhythmus, aber da steckt auch das Wort drin, das bedeutet, dass etwas zum Stillstand kommt. Ein bisschen umstritten, ob das zum Sukkot dazugehört. Die meisten sagen nein, weil es heißt ja mehrfach, 7 Tage sollst du dieses Fest feiern, also vom 15. bis 22. Tischri, bis 21. Tischri, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und jetzt kommt der achte Tag, ein hochheiliger Tag, Shemini Azaret, ein heiliger Versammlungstag, keinerlei Arbeit. Und dieser achte Tag hat etwas ganz Besonderes. Er wird oft auch zusammen mit der Simcha Torah, mit dem Freudenfest über das Wort Gottes, über die Tora gegeben. Manche feiern Simcha Torah auch einen Tag später. Aber wie gesagt, ich wiederhole nochmal 4. Mose 29, Vers 35. Am achten Tag sollt ihr Festversammlung halten. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tag tun. Das sollte mal unser Chef uns befehlen oder Chefin. Hä? Heute darfst du nicht arbeiten. Gott macht es. Der sagt sogar, dass du Urlaub machen sollst. Ich habe schon früher mal erzählt, dass so super Fromme gesagt haben, ja, die Bibel kennt keinen Urlaub und keinen Rentenstand. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Die Bibel gebietet Ruhetage, Fest- und Feiertage, dreimal im Jahr. Und weil man heute nicht mehr auf den Tempel zum Tempel gehen kann, vielleicht wird er demnächst gebaut, aber sowieso gilt die alttestamentliche Ordnung für uns nicht, muss man auf die Langensteinbare Höhe kommen. Darf man auf die Langensteinbare Höhe kommen, um Gott zu begegnen? Also es sind nicht Urlaub von Gott, sondern Urlaub in besonderer Weise mit Gott. Also wenn Geschwister immer Urlaub ohne Gott machen, da kapiere ich nicht. Ich meine, man kann mal für sich wohin fahren, aber Gott muss immer dabei sein. Eigentlich jede Auszeit ist eine besondere Begegnungszeit mit Gott. Das ist so ein Grundsatz von der Bibel her. Also wenn dann manche irgendwo unterwegs sind, haben keine Bibel dabei, kann ich gar nicht verstehen. Also wenn das Haus brennt, jetzt mal von den Menschen abgesehen, ist doch die Bibel das Wichtigste. Ja? Also die Bibel, Sie wären auf einer einsamen Insel, klar, man muss natürlich die Grundbedürfnisse stillen können, sonst lebt man nicht lang. Aber ohne Bibel, haben Sie mal gehört von gefangenen Christen und von Christen in schwierigen Verhältnissen, wie die nur froh waren über eine rausgerissene Seite einer Bibel. Was für eine Kraft, die Welt Gottes kommt mit diesem Wort in die Zelle. Ja. Also am achten Tag sollt ihr festversammeln, keine Arbeit sollt ihr tun. Jetzt kommen wir in die Erfüllungsebene. Oh Mann, ich hoffe, bei diesen ganzen Fremdwörtern kommen Sie noch klar. Sukkot ist das siebte, das Laubhüttenfest. Es kommt nach dem Neujahrstag, Rosh Hashanah, Sie können ruhig da hingucken, so schön ich auch bin, da sieht man es noch besser, kommt nach Rosh Hashanah. Und nach Yom Kippur, nach der Zeit der Buße, der Erschütterung vor Gott, kommt die Zeit der Umkehr und der Vergebung und dann der neuen Gemeinschaft in den Hütten Gottes. Das ist übrigens auch, ich meine, in Matthäus 17 heißt, als er sie auf den Berg der Verklärung mitgenommen hat, die drei Leitapostel, Jakobus, Petrus und Johannes, da wurde er vor ihren Augen verklärt in seine Reichsherrlichkeit und eine Stimme vom Himmel erschien aus der Wolke, aus der Shechina, Merkava, Gottes der Herrlichkeitserscheinung. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn höret. Und dann ist auch der Petrus so verdattert und die Bibel sagt ja auch noch, er weiß nicht so richtig, was er sagen soll. Aber so dumm ist gar nicht, was er sagt. Herr, sollen wir hier Hütten bauen? Dir eine, Mose und Elia eine. Warum Hütten? Sukkot, wir sind im Reich Gottes, die Herrlichkeit ist da. Die Welt des Lichtes ist da. Es war natürlich nicht so gut durchdacht, dass er jetzt nicht nur auf dem Berg und das kann ja noch nicht das Reich Gottes in dem Sinn sein, aber irgendwo war bei Petrus sofort die Assoziation zu Laubhüttenfest, zu Sukkot, zu diesem Wohnen in den Hütten da. Sukkot hat als prophetische Erfüllung das tausendjährige Reich, das Königreich Jesu Christi auf Erden. Also nach Pessach, nach der Stellung des Lammes, das wahre Passahlamm Jesus Christus, seiner Auferstehung, Tag des Erstlings, Fest der Erstlingsfrucht und nach der Gabe des Geistes für die Erstlinge kommt es am Ende der Tage zu einem markerschütternden, markerschütternden Ereignissen, die im israelischen Volk zur Zeit des Endes eine Umkehr, eine Buße, eine Beugung vor Gott bewirken. Hängt vielleicht mit der Entrückung der Gemeinde zusammen. Wie gesagt, das wollen wir mal offen lassen, ob die Entrückung an Rosh Hashanah stattfindet, also heißgeschichtlich verstanden, ja. Und dann die Erschütterung Israels. Dann kommen die 10 Tschuwa-Tage, also da wo sie, was haben wir getan, an deren Ende die Erkenntnis steht, Jesus ist doch der Messias. Yom Kippur. Vergebung, Gnade, Fest der Freude, der Herr kommt, das Reich ist da, Israel in den ewigen Hütten. Das ist das Modell. ist das Laubhüttenfest. Der Weltensabbat, ein Tag des Wirkens Gottes, der Gemeinschaft. Jetzt verstehen wir auch, du sollst dich freuen, da wird kein Leid, nein, da war ich einen Schritt zu weit, da wird keine Sünde mehr sein, also der Sünder wird direkt bestraft. Israel wird in der Mitte der Völker sein, wird sicher wohnen, wird den Herrn erkannt haben, wird ein Licht für die Völker sein. Das Wort wird von Zion ausgehen. Es ist ja für Gott zu wenig, dass es nur um Israel geht. Israel ist von vornherein berufen, um ein Licht für alle Völker zu sein. Und so bist du auch nicht berufen, um allein zum Glauben zu kommen, sondern ein Licht zu sein, wo Gott dich hingestellt hat. Übertrieben gesagt, hat Gott dich berufen für andere. Du bist auch noch nebenbei gerettet. Das ist eine ganz andere Sicht. Nicht Hauptsache ich, sondern Hauptsache der andere. Paulus hat es so verinnerlicht, dass er sagte, ich selber wollte in einen Bannfluch getan werden, Anathema, von Christus verflucht, um meiner Brüder dem Fleische nach. Also sie erkennen den Herrn und dann kommt der Herr und das Königreich Jesu Christi, des Segens, des Freudensreich, der Weltensabbat nach 6000 Jahren, nach 6 Gottestagen seit Adam und Eva beginnt mit dem 7. Jahrtausend. Ein Heilssabbat, ein Sabbat der Ruhe Gottes, nur durch Christus möglich. Ein Weltensabbat der neuen Beziehung zu Gott, der neuen Lebensordnung, der neuen Heilsordnung durch den Messias. Anders geht sie. Also kann ich nicht sagen, ja, weißt du was? Irgendwie feiere ich die anderen Feste nicht so gern. Und vor allem diese komischen Buß- und Umkehrfeste, das mag ich gar nicht. Ich mag gleich Freude haben. Und das geht nicht. Es geht nicht. Ich denke noch dran, als ich erfasst habe, dass Gott mir wirklich vergibt, ich könnte heute noch hüpfen. Und dann gibt es ja immer wieder vom Feind die Anschläge und sagen, ja, vielleicht doch nicht alles. Und bei der einen Sache, da bist du auch schon vielfach hineingefallen. Also irgendwann ist auch Gott zu viel. Kennen Sie die Gedanken auch? Und da muss der Herr uns neu zusprechen. 1. Johannes 1, 6 bis 9, so wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns teilweise die Sünden. Alle Sünden. Was wir ins Licht stellen, Epheser 5, ist Licht. Die Freude der Vergebung. Und das, was sozusagen das Judentum im Großen erlebt hat, erschüttert durch Gottes Ruf, durch Gottes Reden, Schofarhorn. Das Horn, das geblasen wurde beim Empfang des Wortes am Sinai. Wir empfangen das Wort. Es wackelt. Uns war klar, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Einmal grundsätzlich und dann immer wieder neu. Und dann kommt die süße Frucht des Beugens, der Demut. Aber der Herr, dann werde ich kleiner und der Herr größer. Ein guter Prozess. Und da fahre ich ganz gut damit. Der Herr macht uns nicht klein im Sinne, dass er uns völlig zerbricht, aber er bringt uns in die richtige Stellung. Und die ist unter ihm. Und solange wir ohne und auf einer Ebene mit ihm agieren, wohl gar über ihm, geht das gewaltig schief. Ich habe von einem Frankfurter Rabbiner mal ein Gebet jetzt vor einigen Wochen zugeschickt bekommen. Da fand ich interessant, wo der Schwerpunkt liegt. Also ich lese Ihnen das mal vor. Gebet um Unterhalt. Es ging also darum, dass da einige Geschwister in der Synagoge nicht so an den Shiurim, also an den Lehreinheiten teilnehmen konnten, wegen des Broterwerbs und anderer Dinge. Und dann sollte man dieses Gebet sprechen, mehrfach. Bitte Gott, der du Nahrung für jedes Geschöpf bereitest und Kleidung für alle, die gemacht worden sind, und ihnen ihre Ernährung schickst, gewähre auch mir reichlich Nahrung. Sorge für mich und erhalte mich und gewähre mir und allen Mitgliedern meines Haushalts und ganz Israel reichlichen Unterhalt, ehrenhaft und mit Leichtigkeit verdient, ohne Leid, auf erlaubte und nicht auf verbotene Art, ehrenhaft und nicht in Schande. Ein Unterhalt ohne Beschämung oder Erniedrigung. Ein Unterhalt, durch den du mich nie abhängig machst von den Gaben anderer Menschen, sondern nur von deiner gefüllten, freigebigen Hand. Ein Unterhalt, der es mir erlaubt, mich mit dem Studium deiner heiligen, reinen, vollkommenen Tora zu beschäftigen. Da ist der Zielpunkt. Weniger fromm hätte man sagen können, das wünschen sich ja viele Menschen. Gib mir genug und vielleicht noch im Übermaß und so. Und dann, damit ich das Leben genießen kann. Aber das ist nicht Israels Berufung und das ist auch nicht unsere Berufung. Ihr sollt ein Segen sein. Darum segne ich euch. Und das ist auch unsere Berufung. Neulich habe ich von Geschwistern gehört, dass sie das und das planen. Ich will jetzt nicht sagen, was es geht. Und ich dachte mir, wie kann man sein Leben nur so verdrödeln? Menschlich verstehe ich das. Wird mich auch reizen, was die da machen. Wird mich auch reizen. Ist eine schöne Sache. Ist auch keine Sünde. Aber es ist letztendlich eine Verschleuderung, eine vertane Zeit. Wir haben hier eine Mission. Wir haben hier eine Mission, um es mal angelsächsisch zu sagen. Ein Auftrag. Und dieses irdische Leben ist nur die Vorstufe zum eigentlichen Leben. Und in diesem Leben geht es darum, dass wir unsere Mission erfüllen. Es gibt einen ganz anderen Horizont. Erstmal erwarte ich von dem Leben schon gar nicht alles. Ich bin ja nicht in der Welt, um es nur schön zu haben. Sondern Herr, wenn du mir Gutes und Schönes gibst, dann lass mich dich nicht vergessen, um Raum zu haben, dir zu dienen. Dir zu dienen. Mann, wie gut geht's uns. Für wie viel Studium hätten wir Zeit? Für wie viele Dinge? Ist ja witzig, gell? Irgendwie kommst du so vor, als hätte die Oma-Generation noch mehr Zeit füreinander gehabt als die heutige Generation. Obwohl so kurz gearbeitet wird wie nie zuvor. Aber es ist alles so gedrängt, alles so unruhig. Und das ist ein Rätsel. Und das ist ein geistlicher Glaubensschritt. Ich möchte dir dienen. Und zwar nicht erst, wenn der Weltensabbat kommt wie Israel. Dann sind sie beim Herrn. Dann ist es nochmal Volldampf, ne? Sondern so wie es dieser Rabbi oder wie diese jüdische Gebetsschrift es sagt, jetzt, hier und heute geht's los. Auch nicht morgen, auch nicht, wenn ich in Rente bin, auch nicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Jetzt geht's los. Gott sagt nicht, erst muss das mal alles sein und dann kannst du anfangen, mir dienen. Sondern Gott sagt, jetzt fang an, mir zu dienen, wo Schuld und Sünde ist, das können wir bereinigen und dann geht's los. Jetzt geht's los, nicht morgen. Das finde ich so wunderbar, dass wir hier in Israels Festordnung das so vorgeschattet bekommen. Also eine süße Frucht der Beugung. Sagen Sie mal, wann sind Sie das letzte Mal so richtig über sich selbst erschrocken? Ja, über mich eigentlich nie, aber über die anderen, da kriege ich schon regelmäßig das Grausen. Ist kein gutes Zeichen, ist kein gutes Zeichen. Wir haben ja meist Adleraugen. Oder ein Mikroskop oder gar ein Elektronenrastermikroskop bei den Fehlern und Sünden der anderen, tragen aber gern die gelbe Binde mit drei schwarzen Punkten, wenn es um uns geht. Wie schön zu wissen, meine Sünden sind mir vergeben. Ich habe das schon mal erzählt, da war ich noch relativ jung und hat mich etwas ungeheuer belastet. Und ich ging zum alten Bruder und ich ging die Stufen hoch, schwer, beladen, die Schultern hängend. Und dann hat er mir die Gnade in Christus zugesprochen. Ich bin runtergehüpft wie eine Feder. Damals war das noch möglich. Wie eine Feder, das war wie eine Last. Das Lebenswasser kann fließen. Wenn ich zu einem Predigtdienst irgendwo hinfahre, und es gab zu Hause noch Knatsch, ist ja immer meine Frau schuld, ich bin es ja nicht, dann, das muss irgendwie gereinigt werden. Ich kann das nicht. Es hindert. Und es geht dann noch einen Schritt weiter. Petrus sagt sogar, wenn eine gewisse Fruchtbarkeit fehlt, also er sagt es ein bisschen ausführlicher in 2. Petrus 1, Vers 6, werde Teilhaber der göttlichen Natur, wendet aber auch allen Fleiß daran und dann erwähnt er Glauben, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe, Liebe. Und dann Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Glauben, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe, Liebe. Bei wem diese Dinge vorhanden sind und Prozess zunehmen, nicht einfach nur da sind, nicht träge und fruchtleer. Jetzt Vers 9. Denn bei wem diese Dinge, 2. Petrus 1, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, also der sieht nicht klar, wie wenn ich die Brille beim Straßenverkehr abnehme, dann wird es für die Teilnehmer, anderen Verkehrsteilnehmer gefährlich. Dann fahre ich nur so in etwa noch auf der Straße oder, ja. Der sieht nicht richtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden längst vergessen. Die tägliche Reinigung. Ich kann gar nicht verstehen, dass es Christen gibt, die nicht mit ihren Sünden zu kämpfen haben. Ich kann gar nicht verstehen, wie es Christen gibt, die nicht regelmäßig angesichts ihrer eigenen Art tief gebeugt vor Gott sind. Entweder sind sie so reif, oder sie sind so abgestumpft oder so wenig kritisch. Ich vermute mal bei den meisten das Zweitere. Gut, wir haben also gesehen, dass Gott aus einem Volk, das so viele Sünden hatte, in Sacharja 8, Vers 13 heißt es, also wie er ein Fluch war, sollt ihr ein Segen sein. Ja, wie geht es? Durch das Passahlamm Jesus, durch den markerschütterten Ruf des Schofarhorns, durch die Zeit der Umkehr, durch die Annahme der Vergebung, durch das Erkennen des Sohnes Gottes, Eingang in die Hütten Gottes, ins Reich Gottes. Also wie er ein Fluch war in der gegenwärtigen Weltzeit, vielfach, sollte er ein Segen sein. Ja, das wollen wir doch auch. Und so mancher von uns muss sagen, naja, für den, die oder meine Familie oder meine Kinder oder meine Enkel oder meine Nachbarn oder meine Arbeitskollegen, da war ich nicht unbedingt ein Segen. Wäre gut, wenn ich nur kein Segenskanal gewesen wäre, aber ich befürchte, bei dem einen oder anderen war ich sogar eher negativ. Der Herr sagt, lass sie nicht unterkriegen. Es gibt einen Weg. Die Umkehr, die Tschuwa in Christus zu mir. Neue Reinigung, Vergebung, aufstehen, weitergehen. Die Fruchtbarkeit. Nicht als Leistung, sondern aus dem Kontakt mit dem Herrn, so wie die Glühbirne leuchtet, wenn der Stromkreislauf angeschlossen ist und sie an die Quelle, an die Stromquelle angeschlossen ist. Wenn wir mit Christus Gemeinschaft haben und im Licht wandeln, dann dürfen wir auch Frucht des Lichtes haben. Und dann darf auch aus uns einer werden, von dem man vielleicht sagen muss, also wie du kein, ich sage es mal noch vorsichtig, also wie du kein Segen warst, sollst du ein Segen sein. Und das hat, ich denke, einen reichen Mann, der das erlebt hat, der Gott gelästert hat und der dann eine Nachricht bekommen hat, schwer krank, und der bekehrt sich durch die Gnade Gottes. Und er führt in den letzten 2 Jahren, ist tatsächlich relativ schnell gestorben, noch 2 Jahre, ein so Gott hingegebenes Leben aus der Gnade Gottes, nicht als Leistung. Dass Gott in die 2 Jahre so viel gelegt hat wie bei anderen, nicht in Jahrzehnten. Es lohnt sich, sich dem Posaunenschall, dem Schofar, dem Wort, den Erschütterungen Gottes zu stellen. Es lohnt sich, sich vor Gott zu beugen. Er will das Leben, er will Fruchtbarkeit. Und dann kommen wir zu Schmini Azareth, dann dieser 8. Tag, der ja nicht mehr zu dieser Welt gehört. Was ist denn dann das prophetisch, wenn Sukkot das 1000-jährige Reich ist, dann ist Schmini Azareth der 8. Tag für mich neue Himmel und neue Erde. Und es ist interessant, im Judentum zwischen Yom Kippur und dem letzten Tag von Sukkot, bevor also Schmini Azareth der 8. Tag kommt, der ja eigentlich gar nicht mehr zum Laubhüttenfest gehört. Warum? Weil es ja nur 7 hat. Also am 7. Tag findet das große Gericht über das festgestellte Urteil an Yom Kippur über den Menschen statt. Ich will das jetzt nur, die Zeit ist fortgeschritten. Lesen Sie mal Offenbarung 20, wie das Millennium geschildert wird, wie der Christus kommt, wie der Teufel in den Abgrund gesperrt wird, wie der Antichrist und der falsche Prophet in den Abusus, in den Feuersee kommen. Und dann die 1000 Jahre, die erste Auferstehung und all diese Dinge, dann fiel Feuer Gottes vom Himmel, weil es nochmal eine Rebellion gibt vom freigelassenen Teufel. Und dann kommt, das ist Offenbarung 20, Vers 10, was ich gerade zum Schluss gesagt habe, Feuer Gottes vom Himmel, und dann kommt 21, Schmini Azareth, neue Himmel und neue Erde, was ganz Neues, eine neue Welt, ein 8. Tag, der gar nicht mehr zu dieser Schöpfung gehört. mit dem neuen Jerusalem. Und im Übergang habe ich ausgelassen 2011 bis 15, ich habe gesagt bis 2010, tausende Israel, aber im Übergang das Gericht am Weißen Thron. Ich finde das faszinierend. Alles schon da. Und dann kommt Schmini Azeret, die neue Schöpfung mit dem neuen Jerusalem. Also Gott will bei den Menschen wohnen, er will sie zu seinem Tempel machen. Und die erste Stufe wird dargestellt im Sukkot, im Millennium, aber dann geht's weiter. Schmini Azeret, der achte Tag, neue Himmel, neue Erde. Und Paulus spricht sogar davon, dass Gott sein wird, alles in allen. Und so haben wir in der zweiten Stufe, Schmini Azeret, in der neuen Schöpfung sogar noch eine Dynamik, eine Bewegung. Also nochmal, Sukkot, tausendjähriges Reich, Übergang, großer weißer Thron, neue Himmel, neue Erde. Aber es ist immer noch nicht das Ende, denn da gehen Lebenswasser aus, da gibt es die Frucht und die Blätter des Baums des Lebens, Therapie der Völker, da dienen die Knechte ihm. Ja, für was denn? Ja, das ist das Leben der neuen Welt. Da gibt's weitere Fruchtbarkeit, weiteres Leben. Es gibt ja immer noch ein Draußen. Es ist was Neues, aber es wird gehen, bis Gott sein wird, alles in allen. Und deswegen sagt der Herr zu Beginn dieser neuen Welt in einer Regierungserklärung, Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Also da fließen dann die Lebenswasser, da wird vom Baum des Lebens im Christus gegessen, von seinen Blättern und all diesen Dingen. Ist ein Zukunftsprogramm mit göttlicher Qualität. Aber diese, und damit will ich schließen, diese Dynamik, die einmal in einer ganz anderen Weise auf neue Himmel und neue Erde sein wird, mit dem neuen Jerusalem, wo Gott in der Mitte wohnen wird, die soll heute schon von den geistlichen Tempeln, Gott will unter ihnen wohnen, also wir sind der Tempel, da ist die ganze neue Welt ein Tempel. Aber jetzt ist er schon Tempel durch die Innenwohnung in unseren Herzen. Und was soll jetzt kommen aus dem Tempel, wo Gott wohnt? Griesgrämigkeit, Bitterkeit, Nörgeln, Jammern, Heulen, die anderen runtermachen, schimpfen. Lebenswasser. Manna. Dienen. Das ist doch das Programm, das fängt doch hier bei uns schon an. Es ist noch nicht in der Herrlichkeit, aber es sollen die Lebenswasser fliegen. Wir sollen durch die Gnade des Herrn fruchttragenden Lebensbaum des Christus darstellen. Wir sollen zur Therapie wirken. Wir sollen als Knechte Gottes dienen und regieren. Und das ist unser Auftrag, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Baum des Lebens, also das ist der Christus, aber durch den innewohnenden Christusgeist zu sein. Und ich wiederhole mich noch einmal, das geht nur, indem wir uns vorher innerlich beugen und demütigen. Ich schließe mit dem Beispiel des Mose. Als der 40 Jahre alt war, war der ja schon berufen und er war ja hoch ausgebildet und mächtig in seinen Worten und Taten. Und dann dachte er, jetzt will Gott ja das Volk durch mich aus der Gefangenschaft führen. Und was sagt dann der Herr? So nicht. So nicht. Du bist zwar der Berufene, aber so nicht. Mit solchen Werkzeugen arbeite ich nicht. Und dann muss er 40 Jahre in der Wüste studieren. Der hochgebildete Doktor, Feldherr, General, Diplomat, Exzellenz, Prinz, was weiß ich. Und danach ist er ein Schafhirte. Das hassten die Ägypter. Stinkende, bockende, blökende Schafe. Gemeinde lässt grüßen. Aber wir lassen grüßen. Mit Dornbüschen, da sticht man sich. Ich, ja nicht hinkommen. Tut weh, darum ziehen sie manche Leute aus den Gemeinden zurück. Ja, warum? Ja, nichts als Schwierigkeiten. Und wenn ich den Laden schon sehe, ja, das ist der Laden. So sind wir. Das ist die Welt Gottes. Da schreibt er Geschichte. Also, und als er dann ganz klein war mit 80 und Gott sagt, so, jetzt geht's los, sagt Mose, nö, ich bin nicht fähig. Ich kann nicht. Ich kann nicht reden, ich kann das nicht, schicken anderen. Und da sagt der Herr, jetzt bist du richtig. 4. Mose 12, Vers 3 heißt es, er war der sanftmütigste Mann auf Erden. Und das heißt, er war von Gott auf den Boden der Realität geholt. Ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Und so kann ich mit dir haben. Und es geht doch mit uns auch. Glauben Sie noch, Gott kann nicht ohne Sie? Ohne mich? Pff, sind wir schon. Aber er will mit uns. Aber nicht wir, ich und er, sondern er unter ihm. Amen. Wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du ein ganzes Programm mit uns, deinem Volk, deiner Gemeinde, der ganzen Welt hast. Schritt für Schritt, Step by Step, voller Weisheit, voller göttlicher Überlegung. Und nichts und niemand kann hindern, dass du deine Dinge ausführst und zum Ziel führst, wie es dir gefällt. Und wir danken dir für die große Gnade, dass wir bereits jetzt hier und heute erkennen dürfen, wir brauchen dich, wir können nicht ohne dich und wir wollen auch nicht ohne dich. Und nun schenk, dass wir die Zeit, die du uns hier auf Erden noch gibst, dass wir diese Zeit fruchtbringend nutzen dürfen durch deine Güte und Gnade, in der Hinwendung, in der Umkehr, in der Demütigung vor dir. Danke für deine Treue, danke für deine Liebe. Amen.